meine Musikidentität und alles, was ich mir aufgebaut habe, immer mit einem Joint im Mund, jeder Text, alles so. Das hat mir, wie gesagt, ja geholfen, sich zu fokussieren. Meine Identität war ja verbunden mit Cannabis. So. Wer bin ich denn überhaupt ohne Marihuana?
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Linda, Psychologin und Coach. Und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die uns mitnehmen in ihre innere Welt. Sie lassen uns in ihre Köpfe schauen. Mal sind es extreme Lebensläufe, die schockieren und begeistern. Und mal ist es ein Gespräch eines Normalgestörten, so wie du und ich, in dem du dich vielleicht wiederfindest und froh bist, dass endlich mal laut ausgesprochen wird, was sonst unter der Decke von Scham begraben bleibt. Heute treffe ich Sascha Reimann, aka MC Ferris. Bekannt als Rapper von Deichkind und erfolgreicher Solokünstler, geht es in dieser Folge um eine ganz private Seite von ihm. Seinen Dauerrausch. Bekifft, betrunken, betäubt. So sieht sein Leben für lange Zeit aus. Sascha mag das Gefühl des Kontrollverlustes, aber irgendwann spielt sein Körper nicht mehr mit. Sein Geist ist genauso vermüllt wie seine Wohnung. Panikattacken zwingen ihn zum Umdenken. Das Kennenlernen seiner heutigen Frau und die neue Rolle als Papa lassen ihn mit einer anderen Perspektive auf die wilden Jahre zurückschauen. Mich interessiert, wie ist Sascha aufgewachsen? Was hat ihn so lange am Drogenrausch fasziniert? Was wollte er vielleicht damit kompensieren? Und wie ist ihm der Absprung gelungen? Ich würde gerne mit einem Zitat starten aus deinem Buch.
Hast du mein Buch gelesen?
Ich habe dein Buch quer gelesen.
Komplett? Nein. Quer gelesen, alles klar. Nur die Themen, wo du denkst, oh, da finde ich Material.
Genau.
Okay.
Mein alter Ego, der Freak Ferris, der fertige Sascha aus Bremen, waren ein und dieselbe Person. Es gab keine Grenze, nirgends. Ich kannte keine Grenzen. Rückblickend muss ich mir eingestehen, dass ich eine wahnsinnig nervende Person gewesen sein muss. Immer drauf, immer breit, immer auf Anschlag, absolut unzurechnungsfähig. Ich habe wahnsinnig übertrieben. Die Übertreibung war mein Lifestyle. Dazu kamen damals dann noch Panikattacken. Allgemein ging es in den Nullerjahren ziemlich schlecht von dem, was ich recherchiert habe. Steuerschulden, Knick in der Musikkarriere. Wie war das? In dem Moment hast du realisiert, ich bin jetzt am Tiefpunkt oder wie hast du dich gefühlt?
Ah, das kann ich nicht jetzt nochmal komplett nachvollziehen, wie das genau war oder wie ich mich gefühlt habe. So, das kann ich ja nur eine Reflexion sagen, dass das mit Blick von außen und mit dem Abstand, den ich jetzt habe, klingt das schon nach hartem Tobak. Aber wenn man in dieser Situation selber gefangen ist und damit beschäftigt ist, ist man ja abgelenkt, um aus dieser Situation rauszukommen. Und da habe ich dann nicht jetzt drüber nachgedacht und auch keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken oder zu reflektieren, ist das jetzt super hart oder wie habe ich mich jetzt genau gefühlt, sondern da war einfach so, sagen wir mal, der Kampf des Überlebens eher angesagt.
Okay. Und wie sah dein Alltag damals aus?
Auf jeden Fall anders als heute. Ich war jung, ne? Wir reden hier von einem Zeitraum zwischen 23 und 28 Jahren ungefähr so. Also heute 23, 28 ist, glaube ich, ein anderes Alter als Anfang der Nuller, wenn du da 23, 28 Jahre, also weil der Entwicklungsstand ist ein anderer als in der Digitalisierung kam ja dann sozusagen erst. Und das heißt, ich war da noch nicht so weit entwickelt. Ich war da auf dem Weg zum Mann werden, aber war noch nicht bereit. Und mein Alltag sah dementsprechend als Single und mit meinem Freund, mit dem ich, also mit meinem besten Freund, nicht meinem Freund, mit dem ich zusammen gewohnt habe, mit Tobi. Und ich hatte Freunde und wir haben alle sehr viel gefeiert. Und ich habe dabei halt hardcore übertrieben, mich einfach abzuschießen. So. Und es hat einfach tierisch Spaß gemacht, so ohne dabei drüber nachzudenken in dem Moment, oh, dass da ein tieferer Sinn oder ein tieferer Grund dahinter steckt, so. Ja, aufgrund meiner Vergangenheit, so. Oder dass ich versuche, gerade unbewusst etwas zu verdrängen und nicht verarbeiten zu wollen. Ja, und somit sah mein Alltag einfach so aus, dass ich aufgestanden bin. Der Joint von der Nacht klebte wahrscheinlich noch an meinen Körper. Den habe ich abgemacht, habe ich angezündet, habe mir einen Kaffee oder einen Espresso gemacht, habe mir dazu noch einen Joint gebaut und dann hat der Tag im Endeffekt begonnen, indem ich dann meistens Texte geschrieben habe oder einfach das Leben gelebt habe. Und das habe ich dann alle halbe Stunde so dieses Ritual fortgesetzt. So jede halbe Stunde ein Joint und immer mit den Gedanken, lieber ein Joint als eine Zigarette, weil das ist gesünder. So, war so der Irrglaube in dem Moment. So, ja. Stimmt vielleicht auch körperlich gesehen, aber psychisch, wenn du halt voll bist und der Mülleimer einfach bis unter Rand voll ist und den nicht einmal ausleerst und auch nicht dein Körper in den ganzen fast Jahrzehnt nicht mal ausleerst und regenerierst, so, dann kriegst du irgendwann die Retourkutsche, ganz normal so. Aber das war mir zu dem Zeitpunkt natürlich nicht bewusst.
Ja. Und abends seid ihr dann wieder feiern gegangen, auch unter der Woche? Oder
ja, in ganz jungen Jahren fing das ja an, dass Kiffen war sowieso Standard so. Das hat mir auch geholfen zu fokussieren und zu arbeiten und alles. Und es hat auch noch Spaß gemacht und es schmeckte gut. Die harten Drogen kamen erstmal so als das Goodie dazu, so etwas Besonderes. Das machen wir nur mal so am Wochenende und keine Chemie, ne? Nur erstmal so irgendwie reine Sachen. Und das hat sich dann einfach ins Maßlose gesteigert sozusagen, dass dann jeder Tag plötzlich Wochenende war. Aber so war ja auch mein Leben. Ich habe ja dann Musik gemacht, habe in Musik mein Geld verdient. Das heißt, ich war sowieso in einem Dauerwochenende gefangen.
Verstehe.
So gefühlt.
Lass uns mal ein paar
Und auch
Jahre
nicht bereit, Verantwortung für mich zu übernehmen, weil in dem Alter war ich noch nicht bereit dazu, Verantwortung für mein Leben und mich zu übernehmen. Mir war mein Leben scheißegal in dem Moment, aber halt auf lustig. So, ja, also es war nicht so dramatisch von wegen, oh, mein Leben ist mir so scheißegal, sondern so, ey, what the fuck, ey, dann gehe ich halt in Club 27. Wie geil ist das denn? So, völlig. Klingt vielleicht jetzt so ein bisschen krass, aber eigentlich ist es.
In dem Moment hat es funktioniert.
In dem Moment so war das einfach so mit einem Lächeln. So. Es war nicht irgendwie so dramatisch oder irgendwie, oh, mein Leben ist so scheiße, sondern yeah, geil, wir feiern bis zum Tod. So. Das Leben hat keinen Sinn, yeah. So.
Verstehe. Lass uns mal ein paar Jahre zurückspulen. Wie bist du groß geworden?
So, also normale Werte sind, und das kommt auch aus der ganzen Familie, so meine Tante und die alle, die wohnen in Rheinland-Pfalz, so 500 Kilometer, 600 Kilometer entfernt. Deren Werte sind halt immer noch so, Arbeit ist nicht da, um Spaß zu haben. Arbeit ist da, um Geld zu verdienen. So, das ist so ein grundlegender Wert, den ich überhaupt nicht verstanden habe. Und auch der Wert, den ich dann am eigenen Leib erfahren durfte, ist halt, dass Kinder aus bestimmten Generationen keine Priorisierung erfahren durften. So, ja, das ist eher Standard gewesen. Zum Beispiel auch, das ist für mich Standard gewesen, dass um mich herum alle Leute, alle Kinder, alle Jugendlichen, mit denen ich irgendwie zu tun hatte, alle waren Scheidungskinder zwischen 5 und 6 Jahren und alle Schlüsselkinder. Fast alle auch bei alleinerziehenden Müttern sozusagen groß geworden, die komplett überfordert war, so auch mit ihren ganzen Terrain und auch zu jungen Mutter geworden und dementsprechend auch viele aus meiner Generation sind ja auch Eltern geworden aus einer komischen Verpflichtung heraus, so, ne, wo es heißt, so, du musst dann und dann heiraten. Du musst bis da und da auch dein Kind in die Welt gesetzt haben. So, und ich glaube einfach, meine Eltern waren in dieser komischen Dorfglocke einfach auch gefangen und haben im Endeffekt ein Kind aus Verpflichtung gezeugt, weil damit die Dorfgemeinschaft nicht tuschelt von wegen, was ist denn mit meinem Vater los und so weiter. Ne? Kann er nicht scharf schießen, so nach dem Motto, weißt du, dieses ganze Getuschel, was in so einem Dorf halt irgendwie extrem scheint. Und so, aber das ist halt der größte Fehler, den man machen kann, ein Kind aus einer Verpflichtung heraus in die Welt zu setzen und nicht aus dem Grund, ich will ein Kind in die Welt setzen und ich will dem Kind bedingungslose Liebe geben. Mhm. Weil das ist das Wichtigste, weil ich selber Familienvater bin, weiß ich das natürlich alles so. Und das Wichtigste ist einfach bedingungslose Liebe. Egal, ob du in einem sozialen Brennpunkt groß wirst oder mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wirst. So, wenn bedingungslose Liebe nicht im Raum ist, hat alles andere überhaupt keinen Wert, so wenn du mit goldenen Löffeln im Mund geboren wirst zum Beispiel.
Deine Eltern haben sich ja dann getrennt. Wie war das für dich dann? Hattest du noch Kontakt zu deinem Vater oder ist der dein Mann?
Ja, doch, die erste Zeit. Aber halt auch so ein paar Mal im Jahr nur so. Ne? Also wirklich gefühlt nicht so oft. Der hat ja dann auch wieder geheiratet und da gibt es dann halt eine Stiefschwester, die auch in Hamburg wohnt, mit der auch Kontakt ist. So. Die auch im Endeffekt mit meiner Frau zusammen das Wiedertreffen mit meinem Vater organisiert hat. Also wir haben uns ja einmal mit 20, 21 bin ich ihm einmal auf dem Bahnhof begegnet, aber das zähle ich nicht. Also eigentlich 35, 36, 37 Jahre später dann den Kontakt aufgenommen, aber auch nur, nicht weil ich das wollte, sondern für unsere Tochter halt. Damit sie halt nicht irgendwelche Fragen stellt und wir auch meinem Vater und auch meiner Mutter nicht das Enkelkind vorenthalten, so, oder das ihnen entziehen oder so, ihnen nicht das Recht geben, dass sie wissen, dass sie Oma und Opa sind, weil ich bin ja kein Arschloch, so.
Was war denn damals für dich, als du Kind warst, für dich das Schwierigste, als dann deine Eltern auseinandergegangen sind?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so. Ich weiß nicht, was das Schwierigste war. Ich weiß auch nicht, wie ich gefühlt habe in dem Moment, wo die sich scheiden ließen. Das kann ich nicht rekonstruieren, so. Und wie du schon sagtest und wir auch schon ja festgestellt haben, für Kind ist es ja ganz normal. Es kennt es nicht anders.
So, das heißt, du hast das wenig in Frage gestellt, sondern du hast das so hinnehmen müssen und das war dann deine Realität.
Genau, so, okay. Ganz normal. Und das ist halt in allen Bereichen so gewesen bis zu einem bestimmten Alter.
Und dieses Hinnehmen und Akzeptieren, war das dann auch so deine Haltung bei den ganzen Umzügen und bei den wechselnden Liebhabern und bei all den Veränderungen, denen du dann immer wieder ausgesetzt wurdest?
Ja, natürlich. Also ich habe da wenig Mitspracherecht gehabt, aber ich war auch zu jung, glaube ich.
Ja, manchmal ist es ja dann trotzdem so, dass ein Kind ausbricht und dass es vielleicht aggressiv wird oder dass es
klar, ich hatte
laut
andere,
wird. Und
natürlich, ja, ich hatte psychische Probleme, ohne dass man das so, ich war irgendwann, war ich dann mit 8 Jahren auch als Problemkind abgestempelt. So. Mhm. Dann kam ich in ein Kindertagesheim für schwer Erziehbare und im Buch wird genau beschrieben im Endeffekt, dass ich eigentlich ja gar nicht schwer erziehbar bin und eigentlich auch gar kein Problemkind war oder bin, sondern dazu gemacht wurde. Das war ja nicht meine Entscheidung, ich werde jetzt ein Problemkind, sondern das war ja den Umständen geschuldet, in dem ich reingeworfen wurde, die ich dann auch immer hingenommen habe und akzeptiert habe. Und das Ventil war dann halt bestimmte Sachen, die halt nicht in Ordnung waren oder die nicht normgerecht waren als Kind. So. Und dann war ich auf einmal der Buhmann und derjenige, der hier als Problemkind abgestempelt wurde und dann in ein Kindertagesheim abgeschoben wurde mit Sozialpädagogen. Aber eigentlich war das ganz gut, dort zu sein, weil die haben mir ja im Endeffekt eine Menge Halt gegeben. Ja, das war ein super abwechslungsreiches Programm. Ich habe gelernt, Motocross zu fahren. Ich habe gelernt, Pferde zu striegeln, auch zu reiten. Also das war schon heftiges Unterfangen. So. Das war schon geil. Man hatte auch einen geregelten Ablauf. So. Man hat abgewaschen, dies, das, jenes. So. Aber das war dann halt bis zum 14. Lebensjahr. Und ab dem 14. Lebensjahr musste man dann halt gehen aus diesem Kindertagesheim. Und das hat mir auch so ein bisschen wieder den Boden unter den Füßen genommen, weil ich ja nicht mehr wusste, ich hatte keinen Anker mehr, an dem ich mich festhalten konnte. Somit ging die ganze Scheiße dann von vorne los, dass ich dann halt nur noch auch dem Umfeld geschuldet, die ja meine Freunde waren, meine besten Freunde, und wir hatten alle unsere Probleme und hatten dementsprechend auch, weil uns kein Weg gezeigt wurde, haben wir natürlich unseren eigenen Weg, sind wir dann gegangen, und der war natürlich mit sehr viel Schabernack im Kopf. So. Und auch vielleicht nicht gerade gesundheitsförderlich und auch vor allen Dingen nicht persönlichkeitsentwicklungsmäßig auch nicht förderlich. So.
War das dann auch die Zeit, wo du mit Kiffen angefangen hast?
Da habe ich dann angefangen zu kiffen, ja.
Ja.
Spätestens. Ich glaube, geraucht habe ich schon vorher, aber gekifft habe ich dann regelmäßig ab 14.
Sascha sagt, dass er sich nur wenig an seine frühe Kindheit erinnern kann. Das kommt häufig vor und ist ein normaler Schutzmechanismus der Psyche. Würden wir uns immer an alles aktiv erinnern, wäre es fast unmöglich, in der Gegenwart zu funktionieren. Also selektiert dein Gehirn. Was brauchen wir gerade? Das wird aktiv gehalten. Und was kann in den Langzeitspeicher oder ins Unterbewusstsein verschoben werden? Ab damit in den unbewussten Teil. So hast du mehr Kapazität für das, was gerade wichtig ist. Manchmal erinnern wir uns aber auch deswegen nicht mehr, weil die Erinnerung so weh getan hat. Der psychische oder körperliche Schmerz ist so groß, dass dein Gehirn die Erinnerung so weit nach hinten schiebt, dass sie im Hier und Jetzt verblasst. Dein Gedächtnis kannst du dir vorstellen wie eine riesige Bibliothek. Jedes Ereignis ist ein geschriebenes Buch. Bücher, die dunkel und grausam sind, werden bewusst so gut versteckt, dass du sie gar nicht im Bücherregal siehst. Stattdessen schreibst du neue Geschichten, die freundlicher sind und dein Leben erfüllter fühlen lassen. Von dem, was Sascha erzählt, klingt es für mich leider danach, als ob einige Erlebnisse für den kleinen Sascha wirklich sehr schmerzhaft waren. Trennung der Eltern, Umzüge, wechselnde Liebhaber der Mutter, das nimmt einer kindlichen Psyche Stabilität und stellt das Urvertrauen auf eine harte Probe. Da fehlt es oft an Zuneigung und ungeteilter Aufmerksamkeit. Und danach sehen wir uns alle. Und deswegen sucht sich die Psyche andere Wege, Aufmerksamkeit zu bekommen. Einige Kinder neigen dann dazu, laut und aggressiv zu werden. Andere werden traurig und still. Sascha wird laut und bekommt den Stempel Problemkind. Er funktioniert nicht, wie es das System von ihm will. Aber anstatt den Ursachen nachzugehen, wird er noch weiter abgeschoben. Was macht das mit der menschlichen Psyche? Sie wird versuchen, diese fehlende Liebe zu kompensieren. Im Idealfall mit gesunden Bewältigungsstrategien. In Saschas Fall mit der ungesunden Bewältigungsstrategie Drogenrausch. Denn das gemeinsame Kiffen in der Gang gibt ihm ein Gefühl von Zugehörigkeit. Es verbindet. Ist also die fehlende Zugehörigkeit aus dem Zuhause von Sascha der Grund für die Drogensucht? Nein, so einfach ist es in der Psychologie nie. Wir gehen momentan von einem biopsychosozialen Modell aus. Das heißt, psychische Erkrankungen entstehen aus dem Zusammenspiel von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren. Biologische Faktoren sind bei dem Thema Sucht zum Beispiel die Glückshormone, die beim Rausch ausgeschüttet werden. Das wohlige Gefühl der Sorgenfreiheit macht Spaß. Das merkt sich dein Suchtgedächtnis und will mehr davon. Leider gewöhnt sich dein Suchtgedächtnis schnell an die Reize. Und um den gleichen Hormonkick zu bekommen wie beim Rausch davor, musst du mit der Zeit die Dosis anpassen. Das nennt man Toleranzentwicklung, ein Teufelskreis. Auch die Gene können eine Sucht mehr oder weniger wahrscheinlich machen. Leider werden Süchte auch über das Erbmaterial weitergegeben, was den Ausbruch wahrscheinlicher macht. Psychische Faktoren sind unter anderem die Denkmuster und Glaubenssätze, die wir in uns tragen. Mich mag ja eh keiner. Das niedrige Selbstwertgefühl verleitet uns zum Beispiel eher dem Gruppenzwang nachzugeben und das zu tun, was andere tun, weil wir so froh sind, endlich dazuzugehören. Fehlende Stressbewältigungsansätze werden auch immer wieder als psychischer Entstehungsfaktor einer Sucht genannt. Bedeutet übersetzt, dir geht es nicht gut und du weißt nicht, wie du dieses unangenehme Gefühl der Überforderung, der Wut oder der Hilflosigkeit verarbeiten kannst. Also greifst du zur Flasche, zum Joint oder zum weißen Pulver, damit es dir wieder besser geht. Das mentale Loch nach dem Rausch ist nur leider noch tiefer als das davor. Soziale Faktoren bilden sich zum Beispiel aus den Menschen, mit denen wir Zeit verbringen. Freunde, Arbeitskollegen, Familie. In der Psychologie spricht man gerne von Peergroups, die uns in unserem Denken und Handeln stark prägen. Ist Drogenkonsum in deiner Peergroup etwas Normales, schauen wir uns genau das ab. Je jünger wir sind, desto mehr lernen wir am Modell und kopieren Verhaltensmuster. Aber auch die gesellschaftliche Akzeptanz und Verfügbarkeit einer Droge zählt zu den sozialen Faktoren und bestimmt, wie wahrscheinlich ein Substanzmissbrauch ist. Und natürlich auch die Substanz selbst. Heroin macht sehr viel schneller abhängig als Alkohol oder Gras. Alle Ebenen beeinflussen sich wechselseitig und sind wichtig für die Ursachenfindung einer Sucht. Aber ab wann spricht man von einer Sucht? Greifen wir nicht alle gerne mal zum Prosecco, um die Stimmung zu lockern? Generell gilt, jedes Verhalten kann sich in eine Sucht wandeln. Manchmal mit einem Stoff, wie Drogen oder Essen, manchmal aber auch ohne, wie bei der Sport-, Sex-, Kauf- oder Spielsucht. Zur Sucht wird es laut Definition dann, wenn das Verlangen nach einem Erlebniszustand so groß wird, dass der Verstand untergeordnet wird. Betroffene nehmen in Kauf, dass soziale Beziehungen zerbrechen, die Gesundheit leidet oder die Sucht sie in den finanziellen Ruin treibt. Zurück zur Lebensgeschichte von Sascha. Das Abschieben in den Hort erweist sich für ihn als Glück, denn hier trifft er auf Menschen, die sich ihm ehrlich zuwenden. In seiner Pubertät kristallisiert sich ein anderes Interesse heraus, das ihm in Zukunft viel Halt geben wird.
Ich habe das Glück gehabt, dass ich natürlich sehr früh als Kind schon meine kreative Ader gefunden habe. Und in der Schule schon, alle Fächer haben mich nicht interessiert. Das Einzige, was mich interessiert hat, war Musik und die Theater-AG. Und ich glaube, zwischen 10 und 12 müsste das gewesen sein, wo ich dann anfing, regelmäßig Theater zu spielen und halt die Einsen in Musik immer gekriegt habe, weil mein Musiklehrer damals mich auch gefördert hat und an mich geglaubt hat. So. Und das war halt so immer so ein Punkt, der mich auch nach dem Kindertagesheim immer begleitet hat, so dass ich immer irgendwas mit Schauspielerei und Musik machen wollte. So.
Das waren so deine Lichtblicke?
Das waren meine Lichtblicke und ich habe dann auch mit 14 hatte ich dann die erste Rolle über Radio Bremen bekommen. Aufgrund der Theatergeschichten, die ich gemacht habe, wurde ich dann entdeckt auf der Bühne, wurde dann gecastet für eine Rolle mit 14. Und da habe ich dann gemerkt, so wow, da kriegst du richtig viel Geld. Da habe ich, glaube ich, 400 Mark pro Drehtag gekriegt. So. Mhm. Das ist eine Menge Geld für einen 14-Jährigen. Ja. So. Ich habe dann auch meiner Mutter immer gesagt, so, ey, ich würde gerne so Schauspieler werden. So. Ich würde gerne auf eine Schauspielschule, dies, das. So, ne? Und dann sagt sie, nee, das können wir uns nicht leisten, das geht gar nicht und so. Schauspielerei ist kein Beruf, damit kann man kein Geld verdienen, dies, das, jenes. So.
Also auch der Clash mit diesen alten Werten.
Ja, da kam das wieder. Ne? So auch. Und das sagen dann auch alle, auch eine ganze andere Kapalken aus meiner Familie sagen dann ja auch immer so, ja, mit Musik kann man ja kein Geld verdienen, so dies, das, ja. Bis ich es dann geschafft habe, damit Geld zu verdienen und zwar mehr als alle zusammen in dem Moment, so, wo ich dann auf den Hype, auf einmal waren sie dann alle Fans, so. Mhm. Die ganze Familie, meine Mutter, meine Tante, bla, zack, meine T-Shirts getragen, Konzerte und oh, wir sind so stolz. Was sich natürlich für mich so ein bisschen merkwürdig angefühlt hat, so in dem Moment. So.
Klar. Für dich war das so die kleine Pflanze im Keim, was dein einziger Lichtblick war, was dir Spaß gemacht hat. Und die sollte oder wollte in dem Moment eher erstickt werden, als dass man die gefördert hat.
Genau, ich wurde nicht gefördert. Ich bin auch immer selber zu den ganzen Theatersachen. Ich wurde dann ja, wie gesagt, bei einem richtigen Theater übernommen von der Schule AG aus. Da bin ich dann immer aus meinem Ghetto mit dem Fahrrad immer so dreiviertel Stunde, Stunde hingefahren, nur um daran teilzunehmen, um auch zu, so meinen Fluchtpunkt zu haben aus dem ganzen Ghetto-Kram. Mhm. So.
Ja, Aber krass, was für eine Stärke du damals schon hattest. Auf der einen Seite das zu machen, was du wirklich willst, obwohl dein Umfeld dich null unterstützt.
Ja, ja.
Und ja, einfach dafür zu kämpfen.
Ja, das Gute war natürlich so, die haben mich zwar nicht unterstützt, aber zum Glück hat man das aber auch nicht so verboten.
Weil also man nicht einfach schon, alles hat machen lassen.
Ja, genau. Ich durfte ja eh alles machen so. Ich meine, sie war eh auf der Arbeit so. Das heißt, wenn ich Schule geschwänzt habe, dies, das, jenes, einfach Unfug gemacht habe, konnte ich natürlich auch das machen so.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, die Unterstützung fehlte natürlich komplett auf allen Seiten, eher so verbales Kontra, aber das war mir natürlich egal. Irgendwann war ich ja auch in der Pubertät, da ist einem ja sowieso alles egal, was die Mutter zu sagen hat. So. Mhm. Also.
Was mochtest du denn am Breitsein?
Naja, also verschiedene Sachen, also ich mochte zu dem Zeitpunkt auch, gerade bei harten Sachen, was Ecstasy angeht und so weiter, weil ja, Ecstasy ist halt so diese Glücksgefühlsgeschichte, die dann einfach auch abgerufen wird. Das ganze Serotonin, was da hochgeholt wird, so, das war schon eine heftig geile Welt. So. Und man hat das ja auch nicht hauptsächlich nicht alleine konsumiert, sondern man war immer mit Freunden. So. Mhm. Da war auch einfach Liebe und Verbindungsgefühl da. So. Einfach ein, ich glaube, ja, das war so ein Zusammengehörigkeitsding, so was man vielleicht dann auch auf andere Seite nicht hatte und dazu fühlte sich das alles so Liebe hoch tausend an. So.
Und ganz am Anfang, also gerade wenn du Kiffen ja auch schon relativ früh begonnen hast, was hat dir das gegeben in dem Moment? War das einfach so eine innere Ruhe oder?
Nee, als 14-Jähriger war das einfach nur Neugierde, mit dabei sein, so cool sein, so. Und dann hat sich das so entwickelt, dass halt der eine besorgt was, der andere besorgt was. Das war auch so ein Gruppending, auch wieder so ein Freundschaftsding, so Familienersatz sozusagen.
Ja.
Das ist ja immer so. Leute gehen ja auch in eine Gang, um einfach so einen Family-Ersatz zu haben, so. Das war dann meine Gang, so. Wir haben zwar fast nur Drogen konsumiert, statt andere Leute anzugreifen. Aber das war unsere Gang, so. Mein Familienersatz. Und bei den meisten meiner Freunde wahrscheinlich auch, so. Mhm. Weil die meisten kommen ja nicht aus den intakten Familienhaus.
Ja, und das hat dann einfach verbunden in dem Moment.
Das hat verbunden, voll. Ja. Man hatte eine Aufgabe, man hatte Freude, man hatte seine Freunde um sich, so. Man hat tausendmal hintereinander denselben Cheech and Chong Film geguckt, so. Man hat also alles, was man so als Jugendlicher macht, so haben wir dann noch und nöcher durchgezogen.
Mhm. Du fängst ja dann auch an, mit Gras zu dealen und finanzierst dir damit deine erste Wohnung. Oder wie war das genau?
Nee, nicht ganz so. Ich habe im Endeffekt vertickt, um meinen Eigenbedarf decken zu können. Das war der Grund.
Ah,
so.
Okay.
Weil ich hatte einen hohen Eigenbedarf gehabt, den konnte ich mir nicht so wirklich leisten. Somit habe ich aber auch schon Musik gemacht und dann wurde ich zum Ticker in meiner Gegend.
Und das hatte für dich einfach den Vorteil, dass du günstiger an deinen eigenen Stoff gekommen bist.
Genau, ja, beziehungsweise ich habe meinen Eigenbedarf damit decken können mit den Einnahmen und irgendwann habe ich dann auch Einnahmen noch generieren können zu dem, dass ich meinen Eigenbedarf auch noch umsonst hatte.
Okay, verstehe.
So, und der schlaue Ticker macht das eigentlich so, dass er gar nicht konsumiert, sondern nur die Einnahmen generiert. Aber das war ja gar nicht mein Anspruch. Mein Anspruch war ja gar nicht irgendwie, ich will ein großer Dealer sein, sondern eigentlich war mein Anspruch, einfach meinen Eigenbedarf umsonst zu haben.
Hattest du denn manchmal Angst? Gibt es so Momente, wo man sich dann fragt, so, boah, was ist, wenn ich erwischt werde?
Nee, nicht wirklich. Fühlte sich für mich, und ich glaube für viele andere, die auch mal vertickt haben und auch längere Zeit getickt haben, fühlt sich das wie ein ganz normaler Job an.
Okay.
Die Kriminalisierung ist ja von außen so. Man selber fühlt sich ja gar nicht, gerade bei Cannabisprodukten, da fühle ich mich doch nicht als Drogendealer. So, auch wenn es eine Droge ist, ja, aber man fühlt sich nicht als Krimineller in dem Moment. Also das ist, was, und jetzt sind wir kurz davor, dass das legalisiert wird, so. Weißt du? Und es gibt aber, selbst ich habe, weiß ich nicht, wie viel Zigtausende von Mark und Euro Strafen ich gezahlt habe, plus die U-Haft-Geschichte, plus was ich alles durchmachen musste, nur wegen Cannabis, so. Und jetzt wird der Scheiß legalisiert, so, wo ich mich dann auch frage, so, ja, was ist denn mit meinen Strafen, die ich, kriege ich das zurück? Kriege ich das entschädigt dann, wenn das irgendwann legal ist, so? Das ist so. Also für mich war schon in den 80ern oder 90ern, war für mich schon klar, dass Cannabis auf jeden Fall nichts Kriminelles an sich hat und auch nicht kriminalisiert werden sollte, weder zum Verticken noch zum Konsumieren. Ich bin sowieso für Legalisierung von allen Drogen. So, das würde so viele Probleme lösen auf dieser Welt. So, meine Meinung ist so, jeder kommt sowieso an Drogen ran, egal wie alt du bist. Wenn ein junger Lachs mit 10 Jahren Drogen nehmen will, dann kommt er an Drogen ran. Und im Zweifel kommt er an schlechten und dreckigen und gepanschten Drogen ran. Dann ist es doch besser, wenn man das kontrolliert abgibt, weil es wird sowieso nur eine Minderheit sein, die Drogen weiterhin nehmen wird. Es wird jetzt nicht auf einmal eine Massenseuche entstehen, wo alle sagen so, ja, jetzt nehme ich auch Drogen und die ganze Gesellschaft nimmt auf einmal Drogen. So. Also ich glaube, das ist ein Riesengeschäft, den sich der Staat da entgehen lässt und auf der anderen Seite zur Prävention viel zu viele Kosten auf der Uhr hat, deswegen so. Statt damit Geld zu machen, heißt weniger Kartelle, weniger Toten weltweit, ich rede eigentlich von weltweit, so, pff. Also wenn Alkohol seit so und so lange erlaubt ist, so sollte man auch alles andere, weil Alkohol hat genauso viele, kann genauso viele Schäden hervorrufen wie jede andere Droge auch.
Wenn du dir deine eigene Geschichte so anguckst und auch so dieses Breitsein, was so schön in deinem Anfangszitat beschrieben wurde, ne, dass die Übertreibung, die Ekstase, wenn du dir das nochmal so durch den Kopf gehen lässt, was hat dich daran gehindert, in den Momenten, wo du vielleicht selber gemerkt hast, dass es zu viel ist, aufzuhören?
Naja, im Endeffekt habe ich aufgehört, als ich gemerkt habe, dass es zu viel war.
Und was musste bis dahin passieren, dass du gemerkt hast, dass es zu viel ist?
Naja, dass ich halt realisiert habe, dass ich ein Frack war. Dass ich komplett mit 20, 25 dann irgendwie so wie so ein Rentner gar nicht mehr fähig war, irgendwas zu leisten. Natürlich irgendwann tierische Nebenwirkungen auf meine Psyche gehabt, körperlich. Da kam ja eins nach dem anderen. Dann kamen auch Panikattacken, Angstzustände, schizophrenartige Zustände, wo meine eigene Stimme sich mit mir unterhalten hat und so weiter und so fort. Da war einfach der Punkt, wo ich mit den harten Sachen einfach dann auch aufgehört habe. Immer wenn ich dann konsumiert habe, habe ich gemerkt, wie man angefangen hatte, gab es nichts Schöneres als das Runterkommen. Da habe ich gesagt, boah, wie geil ist denn das Runterkommen? Wie geil ist der Sonnenaufgang? Dies, das, jenes. Irgendwann war es aber so, dass man konsumiert hat und dann war man irgendwie ein paar Stunden drauf und man hat so viel reingeschmissen, damit man überhaupt noch was spürt. Und dann war das Runterkommen im Endeffekt irgendwann einfach auch anstrengend. So, man wollte gar nicht runterkommen, weil dann merkte man so, oh, der Körper, der arbeitet gegen die ganzen Giftstoffe an. Da hat das auch teilweise so über eine Woche oder 2 Wochen gedauert, bis ich wieder auf einem normalen Level war. Und dann habe ich gesagt, dann war ich an dem Punkt und auch in einem bestimmten Alter, wo ich gesagt habe, so, Digga, steht überhaupt nicht zur Relation. Der Flash von 8 bis 10 Stunden zu 2 Wochen Generation, hallo? Geht gar nicht klar. So, das war für mich der Punkt, die harten Sachen aufzuhören. Dann habe ich aber noch gesagt, so, okay, aber mein Marihuana, das bleibt bei mir. Das, zack, so, das behalte ich mein Leben lang. Aber da wurde dann mit 32 auch ein Strich durch die Rechnung gemacht. So.
Was ist da passiert?
Ja, da habe ich dann auch Beklemmung, Angstzustände. Von einer Sekunde auf die andere ging es mir einfach nur noch schlecht. Ich habe gekotzt, mir ging es nicht gut. konnte das nicht einordnen, habe noch 2 Wochen bin ich noch rumgelaufen, noch gekifft, war beim Arzt, habe Blutbild gemacht, Schilddrüse, das, jenes, alles war im Prinzip so halbwegs in Ordnung. Und er konnte sich auch nicht erklären, was da los war, so, ne? Aber das war halt einfach eine, ich sag jetzt mal übertrieben, eine Art Psychose auf Weed. Mhm. Da musste ich unfreiwillig aufhören mit dem Weed. Ich wollte nicht, aber ich musste. Und deswegen, weil ich nicht wollte, aber musste, hat sich das auch so 6 bis 9 Monate in die Länge gezogen, bis ich wirklich clean war. Weil gibt's ja dann auch wirklich Phasen, wenn man als junger Mensch anfängt zu kiffen. Und meine Musikidentität und alles, was ich mir aufgebaut habe, immer mit einem Joint im Mund mir aufgebaut habe. Jeder Text, alles so. Ne? Das hat mir, wie gesagt, ja geholfen, sich zu fokussieren. Meine Identität war ja verbunden mit Cannabis. So. Und in dem Moment beim Entzug hatte ich richtige Hardcore-Probleme. So, weil ich nicht wusste, was ist denn, wer bin ich denn? Wer bin ich denn überhaupt ohne Marihuana? Kann ich überhaupt sein ohne? Mhm. Was ist meine Identität? So.
Konntest du ohne Marihuana texten?
Die ersten Jahre nicht, nee. Mhm. Ich habe dann ja auch aufgehört mit der Karriere, deswegen habe ich auch meine Rap-Karriere einfach auch an den Nagel gehangen, unter anderem, weil ich einfach mir gedacht habe, so, ich kiff nicht mehr. Ich glaube, ich habe in meinen LPs vorher alles gesagt, was es zu sagen gibt in Bezug auf Rap. Ich höre jetzt auf und mache nur noch Elektro, weil ich dann nicht texten muss, sondern nur auflegen, Spaß haben, dies, das.
Also auch noch nicht nur eine körperliche Abhängigkeit, sondern auch so eine psychische Abhängigkeit.
Ja, die war ja noch viel stärker im Endeffekt, weil die Psyche lenkt ja auch deinen Körper. Die körperliche Abhängigkeit, die ist ja eigentlich schnell gegessen so. Aber dadurch, dass die Psyche noch so auf Alarm war, hat die natürlich auch meinen Körper gesteuert. Das heißt, schlaflose Nächte, musste Schlaftabletten nehmen, musste mehrmals in der Nacht mein Bettlaken wechseln, weil ich komplett vollgeschwitzt war. Ein halbes Jahr lang konnte ich nicht chillen auf der Couch und einfach in Ruhe Fernsehen gucken. Also ich war nur auf Alarm so und auf Verarbeitungsmodus. Das ist schon heftig so. Damit habe ich nicht gerechnet. So. Also man darf es nicht unterschätzen. Man sollte nicht als junger Mensch mit 14, wo man halt noch auch das Gehirn noch in einem bestimmten Stadium sich zu entwickeln befindet, darf man sich da nicht so voll trühen. Das kann ich nur sagen. So. Das ist halt so.
Sollte Gras legalisiert werden? Was spricht dafür und was dagegen? Einige Länder haben den Cannabiskonsum bereits legalisiert und geben uns die Möglichkeit, Folgen zu beobachten. Beginnen wir mit den Pro-Punkten. Eines der größten Argumente ist die Entlastung der Strafverfolgungsbehörden. Laut der Statistik kommt es täglich zu 500 Delikten, die mit Cannabis in Verbindung stehen. Das ist alle 3 Minuten ein Delikt. Die Einsparungen bei der Polizei, dem Gericht und allen anderen Behörden, die bei der Strafverfolgung involviert sind, lägen jährlich bei ca. 1,3 Milliarden Euro. Zusätzlich würde der Staat am legalisierten Verkauf ordentlich mitverdienen. Hier lässt sich Deutschland Steuergelder in Milliardenhöhe entgehen. Auch für den Konsumenten selbst hätte die Legalisierung Vorteile. Ein offizieller Verkauf macht eine Reinheitsprüfung von Cannabis möglich. Das bedeutet weniger Panschen des Stoffs und damit eine Eindämmung gesundheitlicher Schäden der Droge durch Zusatzstoffe wie Haarspray, Plastik oder synthetische Cannabinoide. Aber was, wenn mit der Legalisierung der Konsum gerade bei jungen Leuten noch mehr steigt? Denn diese Konsumentengruppe ist stark gefährdet, durch die sogenannte Einstiegsdroge Gras weiter in den Drogenkonsum gezogen zu werden. In Kanada ist Gras legal und hier sieht man, der Konsum ist bei Jugendlichen nicht gestiegen. Genauso wenig wie ein Verbot von Alkohol in der Öffentlichkeit in den USA dazu geführt hätte, dass weniger Alkohol getrunken wird. Gesetze scheinen nicht den tatsächlichen Konsum zu beeinflussen. Gesetze beeinflussen aber, was wir da konsumieren. Denn Überprüfungen der Reinheit sind nur mit der Legalisierung möglich. Und trotzdem bleiben viele Fragen offen, die eine Legalisierung bedenklich machen. Wo und wie soll Cannabis in Deutschland angebaut werden? Wie soll der Schwarzmarkt kontrolliert werden? Denn nur weil Gras legal werden könnte, heißt es nicht, dass der Schwarzmarkt deswegen ausstirbt. Das zeigt sich in Holland, wo Gras schon lange in Coffeeshops erworben werden kann. Doch Geschäfte durch die Hintertür sind geblieben. Und auch wenn in Kanada der Konsum unter Jugendlichen offiziell nicht gestiegen ist, was, wenn die erhöhte Verfügbarkeit der Droge doch dazu führt, dass mehr Kids sich einen Joint anzünden? Gerade bei einer genetischen Veranlagung zur Schizophrenie steigt das Risiko erheblich, Psychosen beim Konsum von Gras zu erleiden.
Die wenigsten Jugendlichen wissen, welche genetischen Empfindlichkeiten sie mit sich rumtragen. Können wir das verantworten? Auch das Risiko für Depressionen und andere schwerwiegende Erkrankungen steigt gerade mit dem frühen Konsum von Cannabis. Wer klärt darüber auf? Wer sensibilisiert für einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit der Droge? Fakt ist, Alkohol fordert jährlich 70.000 Tote. Und wenn du vom Trinken nicht stirbst, dann hast du erheblich höhere Kurz- und Langzeitschäden von dem Zellgift als von dem grünen Gras im Joint. Aber das macht es für mich noch lange nicht gesund oder empfehlenswert. Bei Sascha ist Gras genau die Einstiegsdroge, wie sie im Buche steht. Er probiert so gut wie alles an Drogen aus, was er bekommt. Und das über Jahrzehnte. Seine Drogenzeit liegt heute bereits ca. 15 bis 20 Jahre zurück. Was glaubt Sascha war der unbewusste Hauptgrund für seinen Wunsch, sich immer wieder zu betäuben?
Ich glaube, das ist dem Umfeld einfach geschuldet. So die Neugierde der Jugend auf der Straße. Wenn ich in dem Dorf gewesen wäre und groß geworden wäre mit heilem Elternhaus und blabliblub, so wäre ich eventuell einen ganz anderen Lebensweg gegangen. Mhm. Und somit auch vielleicht wäre das Interesse an Drogen überhaupt vielleicht gar nicht erst entstanden. So. Ja. Im Nachhinein kam, hätte Fahrradkette. So. Ja. Man weiß es nicht. Ja. So, aber es hatte jetzt nicht so, ich glaube nicht, dass das jetzt so ein ganz tiefe Bedeutung hatte, dass ich angefangen habe. Sonst war einfach Neugierde und cool sein und dabei sein.
Ja, was sich dann einfach fortgepflanzt hat.
Ja, und das hat sich dann von alleine so weiterentwickelt dann in der Richtung. Ja.
Du hast eben gesagt, du wurdest gezwungen, durch die Symptome, die du gespürt hast, die Angstzustände, die Psychose dann aufzuhören und hast es dann auch so in einem Zeitrahmen von 6 bis 9 Monaten geschafft. Was waren denn die ersten Schritte, diesen Cut zu ziehen?
Die ersten Schritte beim Aufhören? Mhm. Die ersten Schritte waren, dass ich gedacht habe, so, ich muss mir erstmal runterregulieren. Erstmal habe ich das Weed nicht mehr gehabt, sondern nur noch einen Klumpen Hasch. Mhm. Einen riesen fetten Klumpen Hasch. Dann habe ich mir gesagt, so, okay, du rauchst jetzt nur noch am Abend, damit du halt nicht so diese Schweißgeschichten hast und so, rauchst du nur ein Hasch-Joint am Abend vorm Schlafengehen, so. Dann habe ich das gemacht, aber ich habe mich dann auch nicht wohlgefühlt, weil da waren die Türen einfach in mir so weit offen und ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt. Dann habe ich es einfach weggelassen, habe dann natürlich irgendwie, glaube ich, minimum zwei Schachteln Zigaretten am Tag als Überbrückung geraucht, bis mir schlecht wurde. Ja, und habe mich da dann durchgekämpft, so weit es ging.
Und was hast du mit deinen Freunden gemacht, die es von dir gewohnt waren, dass du mitkiffst, die es von dir gewohnt waren, dass du mit feiern gehst und dass du da auch mal was nimmst? Wie war das mit dem Umfeld?
Das Umfeld war ja da nicht mehr so groß in dem Moment, weil ich bin ja umgezogen. Ich hatte vorher in Basbüttel mit Tobi, wie gesagt, dieses Einfamilienhaus bewohnt bis 2005. Da fing das dann an mit den Kackflash und so weiter. Dann bin ich halt ausgezogen, bin nach einem Spüttel gezogen in eineinhalb Zimmer oder zweieinhalb Zimmer Wohnung. Und da war ich dann schon sowieso ab von Schuss von den ganzen normalen Gängen, die vorher waren. Weil mein bester Freund Toni war sowieso mit seiner jetzigen Frau, damals zusammengezogen. So, der ist halt einfach schon mal einen anderen Weg gegangen. Wir waren sozusagen auch nicht mehr jeden Tag irgendwie zusammen und haben irgendwie irgendwas genommen oder konsumiert. So jeder ist so dann im Endeffekt seinen eigenen Weg dann langsam gegangen.
Okay, verstehe. Das heißt, es gab da eh schon eine Veränderung im Umfeld und dann war es so ein bisschen leichter, sich abzuklapsen.
Ich war 32 so. Ne? Also ich war ja auch kein Jugendlicher mehr. Mhm. Aber das Gute war, wie gesagt, es hatte ja auch seine Vorteile. Es hatte ja nicht nur Nachteile, aufzuhören, so, sondern ich habe dann im Endeffekt auch angefangen zu sagen, so, hey geil, jetzt, weil ich wusste, in der Drogenkarrierenzeit war mir immer klar, ich mache keinen Führerschein in der Zeit. So, weil ich genau wusste, wenn ich den jetzt irgendwie doch schaffe oder bestehe, wird er mir 2-3 Tage später wieder abgenommen. So. Deswegen habe ich dann, mit 32 habe ich dann meinen Führerschein gemacht endlich und habe dann auch das erste Mal dann so gemerkt, wie ich dann in Urlaub geflogen bin, dass ich nicht mehr mich darum kümmern musste, wo kriege ich jetzt was zu kiffen her. So, das war so ein unheimlicher Freiheitskick, den ich da erlangt habe. Ja, es hat einfach Spaß gemacht. So, ich habe dann diese positiven Seiten so in mich aufgesaugt und das genossen so. Ja.
Gab es mal Rückfälle?
Nee, überhaupt nicht, weil ich hatte so einen heiden Respekt. Na, ich lüge. Ich habe eine Nacht lang, habe ich mal 2007 beim Auflegen eine Nacht lang Kokain durchgezogen. Aber mir ging es dann 2-3 Tage so schlecht, das war's. da habe ich dann auch nichts mehr von. Aber gekifft habe ich gar nicht mehr. Ich habe jetzt nur CBD-Produkte mal, so, wo genau das, wo ich immer mir gewünscht habe, so, ah, ich würde aber so gerne weiter den Geschmack haben und weiter kiffen wollen, ohne den Rausch. Ja, mit CBD hat man das ja so ein bisschen. Mhm. Ne? Wenn ich will und den Geschmack unbedingt haben will, dann rauche ich einen CBD-Joint oder so.
Gab es sonst irgendwie mal Momente, wo du sagst, da war es echt hart für mich und da musste ich mich innerlich am Riemen reißen?
Inwiefern?
In dieser Zeit, wo du dann, wo du aufgehört hattest, aber
also du meinst jetzt wegen Rückfall?
Ja, wegen Rückfall oder wo du einfach gemerkt hast, du fühlst dich emotional instabil oder ich habe Probleme beim Schlafen oder irgendeine Form der Unsicherheit, die du vielleicht früher mit Breitsein kompensiert hast, genauso wie beim Texten, also ne, wo es einfach dazugehört hat.
Naja, also während der Phase, wo ich klarkommen wollte, hatte ich auf jeden Fall kein Verlangen danach, irgendwie einen Rückfall zu erleiden oder das zu kompensieren. Irgendwie diese, dann habe ich eher nach anderen Sachen gesucht, wie zum Beispiel Schlaftabletten. Aber ich habe halt gemerkt, so die Schlaftabletten, die haben halt auch nicht so richtig cool bei mir gewirkt. Also die haben halt geholfen. Erstmal waren das Chemiebomben, die haben halt geholfen beim Einschlafen, aber nicht geholfen zum Durchschlafen. Also das war ganz schräg so, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Also ich habe das dann alles sein gelassen. Und das habe ich mir auch dann irgendwann angeeignet, so dass ich halt eine Aversion gegen chemische Medikamente auch entwickelt habe so. Das heißt, ich habe kein Problem, ich gehe gerne zum Arzt und ich mache gerne ein, zweimal jährlich meinen Blutcheck. Bin auch vor ein paar Jahren noch so zu einer Heilpraktikerin gegangen, die mir immer Infusionen gegeben hat mit Vitamine, mit allen möglichen Kram. Auch die hat mir dann auch nochmal bestätigt, Digga, deine Psyche ist völlig in Ordnung. Dein Körper war einfach nur voll bis oben hin mit Müll. Ne? Muss die Ernährung umstellen, dies, das. Und
erstmal den Müll loswerden.
Ja, genau. Und das macht ja sehr viel, wenn dein Körper einfach clean ist innerlich. Und du dem Nährstoffe und alles zuführst und genügend Wasser trinkst und was weiß ich, dann geht es auch deiner Psyche dann in dem Moment viel, viel besser. So, ja? Und da habe ich mich dann so langsam hinentwickelt. Ne? So,
du hast ja dann irgendwann deine heutige Frau kennengelernt. Ja, was hat das denn verändert?
Erstmal hat es nichts verändert, außer dass wir uns halt unsterblich ineinander verliebt haben. Also es war wirklich dieser klassische Liebe auf den ersten Blick-Style, an den ich überhaupt gar nicht bis zu dem Zeitpunkt geglaubt habe, dass es den überhaupt gibt, so richtig. Gibt es. Wir haben dann sofort gesagt so, hey, wir heiraten. So, dass wir haben, glaube ich, 3/4 Jahr ungefähr später haben wir schon geheiratet. Und das hat was verändert, so, aber auch bei ihr natürlich, ne, weil wir gesagt haben, wir lassen uns kein Hintertürchen offen, wo man halt fliehen kann, was man ja in einer Beziehung sehr gerne mal macht, wenn der erste Streit vom Zaun bricht, so statt an sich zu arbeiten und miteinander klarzukommen oder das ist, daran so zu arbeiten, dass man auch mehr sich zusammenschweißt, flieht man ja gerne mal so. Und das wollten wir einfach verhindern, wir wollten das nicht aufgeben. Und wir haben auch gesagt, so, hey, guck dir die Paare an, die irgendwie 10 Jahre zusammen sind und dann irgendwie die Entscheidung treffen auf einmal, so wollen wir heiraten, wollen wir nicht heiraten und daran die Beziehung auf einmal kaputt geht, weil die Frau möchte gerne weiter und möchte heiraten, aber der Mann plötzlich nicht und nutzt dann die Chance nach 10 Jahren Beziehung dann zu gehen. So habe ich einige Kollegen um mich herum, die das gemacht haben und wir haben gesagt so, hey, nee, das machen wir nicht, wir heiraten jetzt. Man lebt nur einmal sozusagen, also in der Hülle, in der wir jetzt sind. Ja, und sind jetzt seit 10 Jahren verheiratet, so, ne? Sind durch allen Tiefen und Höhen gegangen, die jedes Paar auch erleben wird, so. Und wir haben das gut gemeistert bis jetzt, so, ja.
Du bist ja dann auch Papa geworden.
Ich bin dann auch Papa geworden, genau. Bei ihr war das schon eh klar. Sie sagt, wenn ich heirate, will ich auch Kinder, so, ne? Wir haben dann irgendwann gesagt, so, ja, wir wollen aber erstmal als Paar unsere Zeit genießen, nicht sofort. Halt erstmal durch die ganzen Hürden, die man als Paar so durchläuft, wollten wir erstmal auch abhaken. Aber für sie war immer klar und ich hatte da immer Schiss vor. So, ne? Ich hatte immer Schiss. Das ist natürlich so der Code, der bei mir eingepflanzt wurde aufgrund meines Backgrounds. So, das ist ja klar, was einem Kind vorgelebt wird, das übernimmt man so ein bisschen. Ne? Ich war ja bis dahin beziehungsunfähig. Ich konnte keinen Haushalt führen. Ich konnte nicht mit bürokratischen und mit Geldsachen umgehen. Also ich hatte auf jeden Fall eine Macke nach der anderen. So, ne? Und meine Frau war aber gewillt, dass anzunehmen, so, und mit mir da durchzugehen. Und irgendwann ist man ja auch in einem Alter, wo man auch nicht mehr seinen Eltern die Schuld geben kann und darf, weil man ja irgendwann bist du in einem Alter, wo du Verantwortung für dich selber übernehmen musst, wo du auch dein eigenes, du hast ja dann die Wahl, mache ich mich zum Opfer meiner Vergangenheit, ne, und gib immer tritt immer nach mit Gräuel, ihr seid schuld und komme aber gar nicht weiter, weil ich mich im Hier und Jetzt damit beschäftige, oder entscheide ich mich für mein persönliches Glück und sage, hey, ich bin alt genug, ich entscheide das jetzt selber, wie ich leben will, es ist egal, was mir vorgelebt worden ist, ich entwickle jetzt hier meine eigenen Werte und mache das einfach, sehe das als Erkenntnis an, wie man es nicht macht, und versuche, meinen eigenen Weg zu finden und zu gehen.
Was hat es mit dir als Papa gemacht, wenn du an deine eigene Kindheit zurückdenkst? Hat das was verändert?
Ja, erstmal hat man auf jeden Fall hardcore verarbeitet in der Schwangerschaft. So.
Was ist da passiert?
Ja, da hat man, so, da kommt ja nochmal alles hoch, so, ne? So dieses sich in Stich gelassen fühlen und dies und das. Und da ist man sauer auf den Vater, ist man sauer auf die Mutter, und zum Glück hatte ich meine Frau, mit der viele Gespräche geführt habe, so, und sie sehr unterstützend da auch war und auch Verständnis gezeigt hat. Aber es war auch klar, dass man das einfach auch zulassen muss, um das zu verarbeiten und dann aber dann auch einen Schlussstrich ziehen. So, man kann nicht ewig das immer mit sich schleppen. So. Aber für mich in dem Moment in der Schwangerschaft war es wichtig, das abzuhaken nochmal. Und man wächst ja dann mit der Aufgabe. Man nimmt sich vielleicht irgendwas vor, aber ein Kind ist so ein neues Wesen, was da auf die Welt kommt. Das bestimmt auch nochmal deinen Alltag und deine Denke. So. Also du bist ja ständig am Rotieren und am Dazulernen und ist immer noch, meine Kleine ist jetzt irgendwie 3,5. Also die hat einige Phasen schon hinter sich und wir haben noch einige Phasen mit ihr vor uns. So.
Und als es dann nochmal so hochgekommen ist, als deine Frau schwanger war, gab es dann auch nochmal eine Auseinandersetzung direkt mit deiner Mutter oder mit deinem Vater, oder war das dann eher zwischen euch?
Ja, es ist ein komisches Verhältnis zwischen mir und meiner Mutter. Ich habe ihr irgendwann mal klargemacht, so, weil natürlich wird sie immer älter und ist dann natürlich auch nähebedürftig, beziehungsweise würde sie gerne mehr von mir hören und telefonieren und das und jenes. Aber ich habe ihr irgendwann mal klargemacht, so, ey, kannst du nicht von mir erwarten? Ich kann jetzt nicht einfach so tun, als ob das so ist. Ich habe immer noch ein komisches Verhältnis zu dir und das wird sich auch leider nicht mehr ändern. So, ich sag, das ist so. Ich kann nicht jetzt mal sagen, ja, du bist meine Mutter und wir hatten auch mal gute Tage in den Jahrzehnten. So, und jetzt liebe ich dich. Mhm. So, und diese Liebe fehlt einfach bei mir, weil die wurde ja nicht eingepflanzt in mir. Da war keine bedingungslose Liebe, glaube ich einfach mal. Ich spüre keine Liebe für sie, ich spüre keine Liebe für meinen Vater, aber ich bin auch kein Arschloch. Ich habe auch Verständnis für deren Situation, aus welcher Generation sie kommen, was bei denen alles war. Mein Vater war, ja, der ist ein Kuckuckskind, so, was ja auch was mit einem macht. Und so.
Also eher so ein rationales Verstehen, aber keine emotionale Verbindung.
Ja, genau. So. Mhm. Ja, zwischendurch bin ich trotzdem immer noch mal wütend. Ne?
Ja.
Gerade jetzt so, wo das Buch halt rausgekommen ist. Und ich glaube, sie hat das gelesen, weil sie sich auch jetzt einfach über Ostern gar nicht gemeldet hat. So.
Mhm.
Was ich dann wiederum unfair finde gegenüber ihrer Enkelin, weil die hat damit nichts zu tun. So. Das ist ein Ding zwischen mir und ihr. Aber die ganze Familie hat sich nicht aus Rheinland-Pfalz bei mir gemeldet, so über Ostern. Also keiner hat irgendwie, also normalerweise machen die bei jedem kleinen Scheiß irgendwelche Ostervideos oder gratulieren zum Namenstag, zu irgendwelchen unwichtigsten Anlässen kriege ich irgendwie eine Message, so. Und über Ostern war nichts, so, ne? Habe ich schon zu meiner Frau gesagt, so, ja, kannst mal sehen, so. Tut mir leid, aber was für Vollidioten.
Da ist aber schon auch noch eine Wut da,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Die kommt auch dann in solchen Momenten natürlich hoch,
ja,
wo ich mir denke, wie kannst du nur so? Wie kannst du nicht abstrahieren zu dem, hast du Angst, dass dein Ruf irgendwie jetzt in der Öffentlichkeit geschädigt wird, so, weißt du, in deiner Dorfgemeinschaft, so, wo du irgendwie immer so stolz rumläufst, ja, hier Ferris, das ist ja mein Sohn und so, und dann steht auf einmal so die Wahrheit, so.
Mhm.
Aber in dem Buch ist es aber nicht so geschrieben, als will man ihr eins auswischen oder nachtreten, sondern da wird auch Verständnis explizit aufgezeigt, so, für ihre Situation. Sie kann nicht abstrahieren, dass das, was ich da schreibe, auch aus der Zeit ist, so. Mhm. Und wir im Endeffekt unsere Verhältnisse zueinander schon längst geklärt hatten. Sie weiß, woran sie bei mir ist, aber wahrscheinlich muss sie es erstmal verdauen, keine Ahnung.
Du bist nicht deine Vergangenheit. Du darfst entscheiden, wer du heute und in Zukunft sein willst. Leichter gesagt als getan. Der schwere Rucksack an Erlebnissen aus deiner Vergangenheit lässt sich oft nur schwer ablegen.
Sascha sagt, er habe seine Kindheitsthemen längst hinter sich gelassen. Was hilft loszulassen und was hindert uns oft unbewusst daran? Entwicklungspsychologisch betrachtet ist die Kindheit die prägendste Zeit. Ab Tag 0 im Mutterleib bis zum 3. Lebensjahr explodieren neuronale Verbindungen in deinem Gehirn. Nie wieder wird dein Gehirn so schnell wachsen wie jetzt. Wenn etwas wächst, wirkt sich jeder Einfluss stark auf die Entwicklung aus. Wie bei einer zarten kleinen Pflanze ist jetzt entscheidend, wie viel Licht und Wasser sie bekommt, wie gut der Boden ist, in dem sie wächst. Ähnlich ist es mit uns. In den ersten Jahren saugt unser Gehirn alles an Erlebnissen auf und nutzt diese Erfahrung als Grundlage für die Bildung von Einstellungen und Glaubenssätzen. Die erste Beziehung in deinem Leben zu Mama, Papa oder einer anderen Bezugsperson ist entscheidend dafür, welchen Bindungsstil du aufbaust und wie du später Menschen an dich ranlässt bzw. wie sehr du dich verschließen wirst. Wir tragen die Vergangenheit also immer in Form von Denkmustern und gelerntem Verhalten in uns. Und jeder, der schon mal ein Verhalten ändern wollte, der weiß, wie hart das ist. Seine Vergangenheit hinter sich zu lassen, bedeutet also, sich mit dem Ursprung des eigenen Denkens und Handelns auseinanderzusetzen. Zu verstehen, warum du in dieser oder jener Situation an die Decke gehst, gestresst bist oder in eine tiefe Trauer verfällst. Denn sehr oft sind die Emotionen im Heute ein Signal der Wunden aus dem Gestern. Psychotherapie oder Mental Coaching hilft dir, die Botschaft hinter deinen Emotionen zu verstehen, das wahre Bedürfnis hochzuholen und idealerweise gesund zu befriedigen. Nur wer versteht, der kann loslassen. Und nur wer loslässt, der kann verzeihen. Und nur wer verzeiht, der kann neue Wege gehen. Denn ändern können wir nicht, was hinter uns liegt. Weder unser eigenes noch das Verhalten unserer Eltern. Echtes Loslassen bedeutet, erstens, den Schmerz anzuerkennen, der da ist. Zweitens, zu akzeptieren, was du nicht ändern kannst. Und drittens, mit neuer Kraft nach vorne zu schauen und zu lernen, den eigenen Lebensweg selbst zu gestalten. Und vielleicht als Mama oder Papa Dinge bewusst anders zu machen, als man sie selbst erlebt hat. Wie ist das bei Sascha? Gibt es etwas, das sich Sascha für seine Tochter von seiner Familie wünscht?
Ich habe nur die Erwartung, dass sie nicht Erwartungen haben. Ja, so dass die nicht diese Erwartungshaltung haben, dass ich mein Kind in einem Auto stecke und 500 Kilometer zu denen fahre und dann 500 Kilometer wieder zurück.
Also gegenseitig sich freilassen und eine friedliche Koexistenz.
Ja, so, ne? So, ja. Wenn die sehen wollen, die können ja vorbeikommen, so, ne? Aber die sollen nicht erwarten, dass ich irgendwie ein 1,5-jähriges, 2-jähriges, 3,5-jähriges Kind in ein Auto stecke und dann irgendwie 6 Stunden lang dahin düse. Dann hallo, hallo, hallo. Und das völlig überfordernde Reizüberflutung für sie dann in dem Moment auch ist, wie meine Tochter. Und dann stecke ich sie wieder ins Auto und fahre 6 Stunden zurück, so, ne? Dann sage ich auch so, nee, wenn ihr sie sehen wollt, dann kommt doch vorbei. Aber macht mir doch nicht den Vorwurf, so nach dem Motto, ja, wir sehen sie ja dann erst, wenn sie ihren eigenen Kinderwagen schieben kann und redet so. Ich dann denke so, ach, so, weißt du, was soll ich mir damit jetzt auseinandersetzen? Mit solchen Ansagen so?
Wenn du das so erzählst, frage ich mich, gibt es manchmal eine Stimme in dir, die so sagt, ihr habt nichts für mich getan, ihr wart nie für mich da und ihr habt mich auch nicht gefördert in meinen Talenten, ich habe mir das alles selber aufgebaut. Und jetzt habe ich eine eigene Tochter und selbst jetzt hört es eigentlich nicht auf, dass ihr nicht bereit seid, was zu geben?
Ja, im Prinzip ist das so, ne? Wenn du das so sagst, würde ich auch sagen, die Opferbereitschaft ist auf jeden Fall minimal. So, es geht dann eher so darum, dass sie dann sagt so, ja, wir haben dir ein bisschen was aufs Sparbuch von Mucki gepackt, so, ja? So 70 Euro oder 50 Euro so zu Anlässen. Mhm. Das ist so das Einzige, was sie ja auch machen können, ne? Oder ein Paket schicken. So. Aber jetzt so also sagen, so, hey, wir fahren wir jetzt mal hin, wir wollen die unbedingt mal kennenlernen, wollen die unbedingt mal sehen, koste es, was es wolle, an Zeit. Nee, das ist nicht geschehen. Die waren sowieso auch nicht alle, die waren einmal in Hamburg zu meiner Hochzeit, so 2012. Da waren nicht mal alle da so, da waren sie einmal da so, also vor 10 Jahren. Und in den letzten 10, 15 Jahren kannst du nicht mal an einer Hand abzählen. Davor war es so, dass ich jährlich zu Weihnachten immer zu denen gefahren bin, so. Bis ich das irgendwann sein gelassen habe.
Ja. Ja, Verstehe.
Weil das irgendwie keinen Sinn macht, so, dass ich da einmal im Jahr immer runtertucke, aber
von wenig denen zurückkommt.
Kommt nichts wirklich zurück. So, ne?
Ja. Deine Geschichte hat jetzt ja ein Happy End gefunden und du hast dir deine Welt kreiert und hast diese ganzen Hürden für dich gemeistert. Was würdest du denn Menschen gerne mitgeben, die vielleicht da noch nicht sind?
Naja, also ich bin ja auch noch nicht am Ende angelangt. So, es ist ja immer noch ein, gerade nach der Pandemie, es ist ja immer noch ein Existenzkampf. So emotional, wie du siehst, ich habe immer noch meine Dämonen und Geister in mir. So, die kommen halt, ich weiß damit umzugehen. So, das belastet mich nicht richtig so. Ich bin auch ein emotionaler Mensch, so, deswegen kochen die immer hoch. Aber es ist auch völlig legitim so, ohne dass man denkt so, oh, der schluckt da oder vergräbt da irgendwas. Also ich glaube einfach, wie gesagt, was ich sagen kann, ist so, dass ich für mich als Erkenntnis hatte und auch im Gespräch mit meiner Frau, dass man im Endeffekt ab einem bestimmten Alter, wie gesagt, was ich schon mal gesagt habe, dass man sich nicht in eine Opferrolle begeben sollte aufgrund seiner Vergangenheit und sein Hier und Jetzt damit nicht verschwenden sollte. Man muss einen Abschluss finden und von da an sein Leben nutzen, sein Leben. Du kannst selber entscheiden. So, keine Mutter, kein Vater, kein irgendwas, keine Autorität steht über die dir in dem Moment, die dich daran hindern. So, wenn es so ist, dass das noch so ist, ist was anderes. Aber wenn du allein auf beiden Füßen stehst, musst du dich für dein Glück entscheiden und dann los.
Und der Weg dahin, was kann helfen, sein Glück zu finden? Hast du da noch einen Tipp?
Der Weg dahin?
Ja, wenn du sagst, nimm dein Glück selbst in die Hand so und
ja,
los.
Das ist eine Entscheidungsgeschichte. Damit fängt es ja an. Wenn du dich dazu entscheidest, das zu machen, findest ja nicht dann sofort dein Glück. Du musst ja erstmal los. Du musst dich erstmal frei machen von deiner Vergangenheit. Wenn du dich erstmal frei von deiner Vergangenheit gemacht hast, setzt du automatisch in deinem Umfeld und in deinem Universum, setzt du bestimmte Sachen in Gang, die du dann in dem auch nicht kontrollieren kannst. Das nimmst du dann auch auf. Man sagt ja auch so, änder dich selbst und alles ändert sich um dich herum. So, weil du bei dir anfängst, dich zu ändern, ändert sich auch alles um dich herum. Ist ja ganz normal. So, das heißt, wenn du dein schlechtes Umfeld änderst, kommst du automatisch in einem besseren Umfeld. Und so weiter. Das ist jetzt so ein kleines, dummes Beispiel. Aber so ungefähr. Na, das kann man ja dann auf alles projizieren. So.
Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du dich umgibst. Ich finde das Beispiel gar nicht so dumm. Also die Menschen, mit denen wir uns umgeben, haben einen Rieseneinfluss.
Voll. Ja, und die sind auch dafür verantwortlich im Endeffekt, ob du dich dann weiterentwickeln kannst. So.
Ja.
Ne, du kannst ja dann auch den Vergleich zwischen dem Umfeld früher, wo es nur darum geht, wir besorgen mir jetzt was, hast du was dabei? Zwischen den anderen Leuten so, ey, wollen wir mal das unternehmen, wollen wir dies unternehmen? Hey, hast du das Buch gelesen? Hast du das Buch gelesen? Und was hältst du von da? So, weißt du, man greift sich da ja auch bei ganz anderen Themen dann gegenseitig unter die Arme und hilft.
Ja, diese Inspiration dann, ne?
Genau.
Wenn du jetzt dein altes Ego mit deinem Ego von heute vergleichst, was würdest du sagen, ist der größte Unterschied in deinem Denken?
Ja, die Weiterentwicklung macht das ja einfach, die ganz normale Weiterentwicklung. Ich bin, glaube ich, mir einfach, mein jetziges Ego ist sich einfach über viele Sachen viel mehr bewusst als mein altes Ego.
Weniger Autopilot und mehr bewusste Entscheidung.
Genau, ja, was heißt Autopilot, ne? Das war ja nicht alles scheiße zu dem Zeit. Ich versuche die Drogenzeit auch nicht zu verteufeln, aber auch nicht zu verherrlichen. Ich hatte ja trotz alledem, auch wenn das meinetwegen tiefergründige Geschichten hat, so, hatte ich ja trotzdem Spaß in der Zeit, bis zum gewissen Grad, so. Aber wie gesagt, ich war einfach auch ein junger Mensch und junge Menschen ticken halt anders als, also ein 20-jähriger Mensch tickt nun mal anders als ein 40-jähriger. Also wenn ein 40-jähriger nicht irgendwie einen Lebenserfahrungsschatz nachzuweisen hat, so, dann hat er eine Menge in seinem Leben falsch gemacht und verpasst, so. Der muss sich dann auch professionelle Hilfe, glaube ich, holen, damit er das eventuell irgendwie nachholen kann, so. Aber ein 20-jähriger Ferris ist halt auch noch ein Teenager gewesen, so. Komplett.
Und da war das Ausprobieren auch einfach so ein bisschen Teil deiner Journey.
Total, so voll. So. Das gehört dann zum Leben dazu. Ich meine, das ist immer so, bei mir ist immer Learn by Doing. So, ne? Fehler machen, draus lernen, weitermachen. Und bei mir ist halt so, okay, da gibt es dann den ein oder andere Fehler, den ich bestimmt dann 10 oder 20 Mal gemacht habe, bis ich die Erkenntnis daraus gezogen habe. Aber irgendwann muss man daraus gelernt haben.
Und du hast es geschafft und du hast es aus eigener Kraft geschafft.
Im Endeffekt schon, ja. Also, ja. man kann es so sagen. Auf jeden Fall habe ich den Ball ins Rollen gebracht, ganz alleine. Und zwischendurch, dadurch, dass man sich bewegt hat, ist man ja auch Leuten begegnet, die einen dann später auch weiter gefördert oder unterstützt haben oder auch dann dran geglaubt haben. Mhm. Ja, ob es eine Plattenfirma ist oder ein Manager oder dies, das, jenes. So, ne? Die Kreise wurden ja dann immer größer. Aber man musste erstmal einen ganz kleinen Schritt, den musst du erstmal gehen. Und wenn du den geschafft hast, dann kommt alles auch. Weil du gehst ja dann, du hörst ja dann nicht auf zu gehen, du gehst ja dann weiter so.
Klar, und dann ziehst du wieder neue Menschen an und dann verändert sich alles weiter.
Genau. Ja. Und es gibt auch Tiefschläge und es gibt auch dann Momente, wo man auch wieder zurückfällt. So. Und das muss man halt auch mit einbeziehen. Das ist das Leben so. Das Leben ist, zumindest nach meiner Erfahrung, ist das Leben nicht einfach nur straight up hoch. So. Das ist, hat halt Wellen. Ne? Und es gibt dann auch Tiefschläge und Momente, wo man dann auch zweifelt, weil es einfach nicht so geklappt hat, wie man möchte, und aber die gleiche Energie reingesteckt hat, wie in dem Projekt, was auf einmal funktioniert hat und so weiter und so fort. Ne? Und ich versuche mich halt immer dann, wenn ich Tiefschläge habe oder Verluste oder irgendwie was, versuche ich mich immer daran zu erinnern, ey, du hast das da und da schon mal geschafft, da warst du auch abgestürzt, hast es wieder geschafft, bist wieder abgestürzt, also schaffst du es nochmal. Mhm. Also das muss man sich immer irgendwie vor Augen halten, so, dass ein Absturz immer auch bedeuten kann, dass man diese Lektion annimmt, daraus lernt und es versucht, wieder zu schaffen.
Selbstwirksamkeit würden wir das nennen.
Selbstwirksamkeit?
Genau, Selbstwirksamkeit. Wenn du selber weißt, wie du dein Ziel erreichst, auch durch die Erfahrung, dass du die Krisen und die Löcher in deiner Vergangenheit schon überwunden hast.
Ja, genau. Ja. Aber wie gesagt, und da macht man trotzdem zwischendurch Fehler, die man schon mal gemacht hat, macht man plötzlich doch trotzdem so. Ja? So,
klar, das ist menschlich.
Man ist halt nicht perfekt. So. Kein Mensch ist irgendwie perfekt. Meinst du, ich könnte auch Therapeut werden? So?
Klar, ich glaube, du kannst dich sehr gut in Menschen hineinversetzen.
Ja, okay, das habe ich wirklich. Also das kann ich. Ich kann mich halt nicht so wortgewandt wie ein gelernter Psychologe ausdrücken wahrscheinlich, aber ich habe sehr viel Empathie und habe auch sehr viele Möglichkeiten, mich in andere Leute hineinzuversetzen und dann aufgrund meiner Lebenserfahrung da vielleicht irgendwelche Tipps zu geben. Aber man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, weil nicht jeder Tipp, der für einen gut war, könnte für den anderen auch genauso gut sein. So, es könnte auch nach hinten losgehen.
Klar, aber gerade beim Thema Sucht, was ja super sensibel ist und was so facettenreich ist, ja. Wir haben es ja heute auch an deiner Geschichte gemerkt, ne? Es gibt nicht diese pauschale Ursachenkette, die immer da sein muss, sondern es kann einfach sein, hey, das war in dem Moment cool und ich wollte es mal ausprobieren und es war eine Neugierde und aus der Neugierde wurde halt immer mehr und aus dem Kiffen wurde dann Ecstasy und dann kam noch ein bisschen Koks dazu, aber es ging mir in dem Moment gar nicht darum, was zu verdrängen oder ich hatte nicht das Gefühl, taub zu sein, sondern für mich war es in dem Moment wirklich mein Umfeld und diese Vielfältigkeit immer wieder zu sehen und auch wie komplex die Psyche ist und was uns da alles wie bewegen kann, finde ich so wichtig, so ein Thema dann auch ernst zu nehmen und irgendwann natürlich auch heilen zu können.
Ja.
Und das hat deine Geschichte, finde ich, heute auch einfach nochmal schön gezeigt, dass wir da einfach bunt sind.
Ja, voll. Man kann sich auch halt selbst heilen. So, ne? Also ich habe ja keine professionelle Hilfe in Anspruch genommen und das ist wiederum dem geschuldet, dass man entweder den richtigen Partner auch gefunden hat. So. Also okay, der kam halt ein bisschen spät jetzt so, also, aber sie hat mir halt auf jeden Fall weitergeholfen in vielen anderen Sachen, was familiären Background angeht, so, um das nochmal so in Worte zu verarbeiten auch und so nochmal zuzulassen. Aber jetzt so, im Endeffekt hat es bei mir sehr viel auch mit Umfeld und mit äußeren Einflüssen zu tun, den Weg auch dann gehen zu können, für den man sich entscheidet. So. Also ja. Also ich bin froh, dass ich nicht an der Droge hängen geblieben bin, wie zum Beispiel Alkohol oder Heroin, wo man mal abgesehen von dem Cannabis-Entzug, wo ich glaube, dass das nochmal einen Ticken härter ist. Die Entzüge von Heroin oder auch bei Alkoholboostern, echt geht das, wenn du trocken bist, wo immer die Gefahr läuft für einen Rückfall. So, diese Gefahr habe ich zum Beispiel bei den Drogen, die ich erlebt habe, diese Gefahr habe ich nicht. Das ist eine ganz andere Gefahr bei Alkohol. Bei Alkohol, du kannst es nicht beschreiben. Wenn du irgendwie aufgrund von Paranoia und Ängsten aufhörst mit Drogen, dann willst du nicht mehr in diesen Zustand zurück. Du hast halt Angst davor, dass diese Ängste nochmal ausgelöst werden und diese Tür nochmal geöffnet wird. Und ich glaube, bei Alkohol ist ein ganz starker körperlicher Aspekt mit, dass du irgendwie ein, keine Ahnung, ich kann es nicht, ich bin halt kein Alkoholiker gewesen, aber ich glaube, es ist härter, ein trockener Alkoholiker zu sein, als ein Ex-Junkie, was Kokain, Ecstasy, LSD und Cannabis angeht. So. Ja.
Danke, dass du uns heute mitgenommen hast in deine Welt.
Ja, gerne.
Musik ist für mich manchmal wie eine andere Welt. Wir tauchen ab und auf einmal ist es egal, woher wir kommen, welchen gesellschaftlichen Stempel wir auf der Stirn tragen. Der Schmerz kanalisiert sich in Tönen und wird zur Quelle von Kunst. Und manchmal ist es leichter, diesen Zugang zur Kunst zu finden, wenn wir das Unangenehme aus der Gegenwart oder Vergangenheit betäuben, es mit dem Rausch zudecken. Die Blockaden lösen sich für einen Moment und Kreativität kann fließen. Natürlich ist das keine echte Lösung, aber trotzdem, was wäre aus Sascha geworden ohne die Musik, ohne die Gang? Drogen ja, aber auch ja zu Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Lebensfreude. Sucht ist vielschichtig, das denke ich nach dem Gespräch mit Sascha wieder einmal. Es gibt nicht den einen Faktor, der Menschen in die Sucht treibt. Es ist ein schleichender Prozess mit vielen Höhen und irgendwann noch mehr Tiefen. Sascha hat den Tiefpunkt genutzt, neu für sich zu entscheiden. Danke, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest, hier exklusiv bei Podimo. Dann treffe ich Ann-Sophie Monrad. Anni hat alles, was sich viele junge Mädchen wünschen. Lange blonde Haare, Beine bis in den Himmel und einen Modelvertrag bei einer der besten Agenturen in Deutschland. Sie soll die neue Toni Gahn werden, ganz hoch hinaus. Sie läuft die Top-Catwalks der Modemetropolen in New York City, Paris, Mailand, London und reist um die ganze Welt. Aber da geht noch mehr. Die Hüfte muss mindestens auf 88 cm für die Fashion Week. Von Nuller-Diäten bis Fettabsaugen. Annis Agenten lassen keinen Weg aus, die junge Frau noch dürrer werden zu lassen. Anni macht mit, in der Hoffnung auf den großen Erfolg, den lang ersehnten Durchbruch als international anerkanntes Model. 10 Jahre lang, abgemagert bis auf die Knochen. Bis ihre Frauenärztin ihr vor Augen führt, wenn du jetzt nicht zunimmst, dann kannst du vielleicht niemals Kinder bekommen. Anni wacht auf und gesteht sich ein, wie hoch der Preis ist, den sie zahlt, um als Topmodel arbeiten zu dürfen. Nächste Woche wird sie bei mir erzählen, wie sie sich wirklich gefühlt hat, alleine in Tokio zu sitzen, nicht essen zu dürfen, wenn sie Hunger hatte und fast jede zwischenmenschliche Beziehung dem großen Ziel des Erfolgs untergeordnet zu haben. Eine Folge über modernen Menschenhandel im glitzernden Gewand. Und wenn du Lust hast, auch deine Geschichte hier zu teilen, weil du auch ein extremer Kopf bist und andere was von dir lernen können, dann schreib uns gerne unter iek@auf-die-ohren.com. Ich freue mich, von dir zu lesen. Bleib freundlich zu dir. Und auch wenn dir dein Leben noch weit weg von perfekt erscheint, erlaub dir, glücklich zu sein. Mehr von mir und zum Thema Psychologie findest du auf Insta und TikTok unter psychologin_lindaleinweber.
In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.
Ich nutze die Chance hier ganz zum Schluss für ein kurzes PS. Wenn ihr Freude an dem Podcast In extremen Köpfen habt, dann freut mich das riesig. Und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr noch viel mehr Folgen bei Podimo bekommt. Podimo ist die Plattform, die das Ganze hier überhaupt möglich macht. Eine Mitgliedschaft da könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen. Danach sind es 4,99 € im Monat. Jederzeit kündbar. Ich finde das ziemlich fair. Das sind, 2 Kaffee, vielleicht auch nur 1,5, je nachdem, wo ihr wohnt. Und dafür kriegt ihr nicht nur In extremen Köpfen, sondern zig weitere Podcasts. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen, und zwar Im Zweifel für den Angeklagten von Gisela Friedrichsen zusammen mit Amina Aziz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das nochmal? Ihr habt bestimmt schon mal von ihr gehört oder sie gesehen. Gisela Friedrichsen ist eine der bekanntesten deutschen Gerichtsreporterinnen und die versucht zu klären, also ist im Prinzip ein True-Crime-Bereich, wie so die krassesten Fälle in Deutschland stattfinden, was passiert da. Und die hat wirklich Einblicke, weil die natürlich auch sehr, sehr viel in solchen Prozessen dabei war und die jeweiligen Täterinnen und Täter kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar haben. Das Ding lohnt sich wirklich. Also im Zweifel für den Angeklagten, guckt euch das doch mal auf Podimo an. Wenn ihr Lust auf das Abo habt, dann geht auf podimo.de/leon einfach anmelden. Ich würde mich freuen.